Stefan Kraus ist Leiter des Columba in Köln seit 2008. Das Columba, das ist das Kunstmuseum des Erzbistums Köln. In dieser aktuellen Form gibt es das seit 2007. Man könnte sagen, wir sitzen deshalb zusammen, weil wir das Zehnjährige zum Anlass des Gesprächs nehmen. Aber die Institution, die dahinter steckt, ist wesentlich älter.
Die Institution ist gegründet 1853, also schon vor langer, langer Zeit, Mitte des 19. Jahrhunderts, als erzbischöfliches Diözesanmuseum Köln. Also eine Institution, die auf eine lange Geschichte zurückschauen kann, auch eine wechselvolle Geschichte, deren Gründungsaspekte sicherlich zum einen war, dass man mittelalterliche Werke, die in den Kirchen nach der Säkularisation im Grunde genommen aufgegeben worden waren, die drohten verloren zu gehen, also ein Kulturerbe, dass man das retten wollte. Und gleichzeitig ein anderer Auftrag vielleicht noch, dass man mit den Vorzeichen des 19. Jahrhunderts der eigenen Zeit Vorbild geben wollte. Das ist ein Auftrag, der sich dann relativ schnell erschöpft hat. Ich will das jetzt nicht alles ausführlich schildern, aber wir wissen, dass im 20. Jahrhundert die Begegnung von Kunst und Kirche spannungsvoll war und auch für die Museumsgeschichte des Diözesanmuseums mehrere Versuche, dieses Museum an die Moderne heranzuführen, in den 10er, 20er, 30er Jahren, 50er Jahren, irgendwo in den Anfängen stecken blieb. Und das hat sich dann Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts eben durch die Entscheidung, diesem Museum eine Perspektive zu geben, doch grundlegend geändert.
Also ich erinnere mich an einen modernen Bau am Roncalliplatz, wo die Sammlung residierte, die zu diesem Zeitpunkt aber doch primär, sagen wir mal, Dokumente der Frömmigkeitsgeschichte sammelte.
Das war eine Sleeping Beauty in einem Gebäude, das Kuriengebäude, wie das hier in Köln heißt, 1972 eröffnet, mit dem Bewusstsein, dass das ein Provisorium bleiben sollte, dass das Haus, das seinen ursprünglichen Bau durch den Kriegseinwirkung verloren hat und damals eben von einem Verein geführt, nicht die Möglichkeiten hatte, das in entsprechender Weise wieder aufzubauen, eben doch beschränkt war auf 400 Quadratmeter Ausstellungsfläche, keine Depotflächen, wenig Verwaltungsraum und. Aber es war eine Sleeping Beauty in der Weise, dass da die Sammlung eines Diözesanmuseums, also eines Museums, das auf die Region beschränkt, sakrale Kunstgegenstände gesammelt hat, bewahrt hat, in einer Präsentationsform, die irgendwo stecken geblieben war. Man hätte das alles eigentlich unter Denkmalschutz stellen können und sagen, das ist ein Beispiel für Musealität mit einem sehr intimen privaten Charme durchaus, aber ja, ein wenig verstaubt war es schon. Aus dieser Situation heraus kam der Auftrag von Kardinal Meißner damals an meinen Vorgänger Joachim Plotzek, der von Meißner als erster nichtgeistlicher Leiter im Amt des Museums als Direktor berufen worden war. Also ein professioneller Kunsthistoriker, langjähriger Kustos des Schnittgenmuseums hier in Köln, bekam der Auftrag an ihn heran, diesem Museum ein zukünftiges Konzept zu verschaffen, das nach vorne zu denken, durchaus darüber nachzudenken, wenn ein Neubau gewagt würde mit Bistumsmitteln, die man angespart hatte zu einem großen Teil, wo dann dieser Neubau in Köln entstehen solle und gleichzeitig darüber nachzudenken, welche Sammlung man aufbauen möchte. Und am Anfang gab es auch durchaus Mittel, um da eben die ersten Schritte mutig zu machen und die Bereitschaft, diesem Museum, das bis dahin von einem Direktor und einem Restaurator und einer Sekretärin geführt wurde, doch mit einem Mal mehr Personal auch zur Verfügung zu stellen. Nicht üppig, aber so, dass man immerhin bald ein Kuratorenteam von 4 Kunsthistorikern hatte, die sich um die verschiedenen Aufgaben kümmerten und das eben immer im Team auch gemacht haben, sodass dieses Haus ab 1991 wirklich eine, ich glaube, das kann man schon sagen, sehr schwungvolle Dynamik entwickelt hat.
Also seit 91 bereitete sich das Haus auf den jetzigen, na sagen wir ruhig, Idealzustand vor. Und ich erinnere mich, dass der Kollege Plotzek seinerzeit die Parole ausgegeben hat, Museum der Nachdenklichkeit.
Ja, das ist ein Arbeitstitel, der, wie ich finde, auch heute noch trifft, mit dem wir uns bis heute sehr gut identifizieren können. Wir haben damals, also ab 1991 gemeinsam, uns die Freiheit genommen, den Begriff Museum noch einmal völlig neu zu denken. Und zwar berücksichtigend die lange Tradition des Hauses, die vorhandene Sammlung, realisieren, dass man mit der Sammlung nicht erst versuchen sollte, in irgendeiner Konkurrenz sich zu befinden mit den schönen und tollen Sammlungen, die Köln, die das Rheinland, die die Region ja zur Verfügung hat, um dann zu überlegen, ja, was könnte der Auftrag eines solchen Hauses sein, wenn man bedenkt, dass es in die Zukunft gehen soll und dass es dann in der Trägerschaft des Erzbistums Köln in irgendeiner Weise natürlich auch diese Trägerschaft realisiert. Ist das ein modernes Diözesanmuseum? Suchen wir jetzt nach christlichen Inhalten in der bildenden Kunst? Und wenn ja, wie finden wir die denn eigentlich? Und dann kam Plotzek sehr schnell auf den Begriff, das Museum der Nachdenklichkeit. Das heißt, dass wir als Kunstmuseum des Erzbistums Köln, wie wir dann auch sehr bald propagiert haben, dass wir das Kunstmuseum des Erzbistums Köln sind, das Reflektorische in der Kunst sehr stark bewerten und die Chance, dass man über Kunst möglicherweise an Dinge herankommt, die sich uns über andere Wege gar nicht erschließen.
Also das Reflektorische wurde dann auch in abstrakter, gegenwärtiger Kunst gefunden, partiell in Bildern, jetzt sage ich mal ganz populistisch, wo nichts drauf ist. Also monochrome Werke hielten Einzug, monochrome Malerei, die auch als Projektionsflächen möglicherweise dieses reflektorischen Gedankens dienen konnten. Und man hatte das Gefühl, da wird, sagen wir mal, naja, so eine Art Hall- oder Echoraum für die alte Kunst geschaffen, beziehungsweise auch umgekehrt.
Das war so von Anfang an die Idee, dieses Dialogische sehr stark im Grunde genommen zu fokussieren, und zwar auf verschiedenste Art und Weise. Und Sie können sich denken, das war eine unglaublich spannende Zeit Anfang der 90er Jahre, weil wir den Träger durchaus an diese Idee auch heranführen mussten und gleichzeitig natürlich für uns selbst diese Idee ja überhaupt erst entwickeln mussten. Die gab es ja eigentlich nicht. Natürlich gibt es Vorbilder und gab es Vorbilder, gerade hier in der deutschen Kunstgeschichte, bei den Kollegen in den 20er Jahren, die eine, wie ich finde, bis heute vorbildliche Arbeit in Deutschland gemacht haben. Und eine ähnliche Situation haben wir uns Anfang der 90er Jahre dann eben herausgenommen und haben viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Und da war einer der ersten Räume, die wir dann einrichten konnten im alten Haus auf 400 Quadratmeter unter sehr provisorischen Bedingungen, auf die ich gleich gerne nochmal zu sprechen kommen wollte, weil Sie vom Idealzustand des neuen Hauses gesprochen haben. Jedenfalls ein erster Raum, den wir eingerichtet haben, um Beispiel zu geben. Und das war ein Raum, wo ein Hauptwerk der Sammlung, ein romanisches Triumphkreuz, einzigartig fast in der deutschen Kunstgeschichte mit einem triumphierenden Christus, der vollständig bekleidet in herrschaftlicher Kleidung am Kreuz, ja fast schwebt, aus dem 12. Jahrhundert, korrespondieren ließen mit einer Arbeit von Joseph Beuys, einer sehr wichtigen Arbeit von Joseph Beuys aus dem Privatbesitz des Philosophen Walter Warnach, einer Munitionskiste mit einem entasteten Weihnachtsbaum, der darüber liegt, und zwei frühen Bronzen, der Berglampe und dem Kruzifix mit Sonne. Sehr komplexe Arbeit von Beuys. Und als dritten Part in diesem Raum ein Bild von Antoni Tapies von 1965, Spuren auf weißem Grund, ein Bild, von dem Sie eben mal so lapidar gesagt haben, wo nichts drauf ist. Und das war damals ein Raum, der für uns als Beispiel diente, wie wir uns das vorstellen, dass keine Beschriftungen da sind und dass wir nicht auf langen Tafeln Erklärungen geben, sondern dass das Vertraute, das Unbekannte erschließen hilft und gleichzeitig das Unbekannte rückwirkt auf das Vertraute und vielleicht auch auf das Vertraute eine völlig neue Sicht erlaubt. Es waren provisorische Bedingungen. Ich bin mir bis heute nicht sicher, was ist der idealere Zustand. Für mich hat das keinerlei Hierarchie. Das Arbeiten damals auf 400 Quadratmetern, im Windschatten der großen Häuser hier in Köln, sehr schnell entdeckt von den Kunstinteressierten, ganz sicher, vor allen Dingen von den Künstlern, was sehr spannend war, war eine Werkstatt. Sehr einfach, eben provisorisch. Das neue Haus, ideal, wir lieben es, ein wunderbares Gebäude, mit der dann eben 17 Jahren Vorlauf 2007 eröffnet, bietet unglaublich schöne Bedingungen, ideal auf eine andere Weise. Wie gesagt, für mich hat das keinerlei Hierarchie, weil ich denke, entscheidend ist ja nicht, wie geht man, in welchem Gebäude macht man das, sondern entscheidend ist das, Orhan Pamuk hat das in seinem wunderbaren Roman Das Museum der Unschuld am Ende irgendwo gesagt, dass ja nicht die Architektur das Haus prägt, sondern der Umgang und der Geist vor allen Dingen. Und die Ernsthaftigkeit, das würde ich jetzt für Columba in Anspruch nehmen, dass man alle Ideen, die man da sichtbar werden lässt, Ausstellungen, Publikationen, Sammlungserweiterung, dass man immer wieder erkennen kann, man geht von den Dingen selbst aus. Man trifft jede Entscheidung von den Dingen selbst ausgehend.
Irgendwann ist klar, die bauen neu. Irgendwann ist auch entschieden, der Architekt wird Peter Zumthor heißen und der wird über der im Krieg zerstörten Pfarrkirche St. Columba, was ist das spätgotische Pfarrkirche St. Columba, wird der ein neues Haus errichten. Und der Bau an sich hat eine sehr komplexe Geschichte, die Ruine, in der schon eine kleine Kapelle nach dem Krieg installiert worden war von Gottfried Böhm. Und Ausgrabungen haben erwiesen, das Ganze ist noch auf römischen Fundamenten gebaut.
Was Sie jetzt beschrieben haben, ist ein Ort, der, ich denke, das kann man schon sagen, einmalig ist. Allein die Tatsache, dass zwei Pritzker-Preisträger, nämlich der deutsche Gottfried Böhm und der Schweizer Peter Zumthor, an einer Stelle gebaut haben und beides heute erhalten und sichtbar ist, erlebbar ist, bezeichnet ja die Komplexität, zumindest für die Moderne. Dem vorausgegangen war ein unglaublich langer Weg, das muss man schon sagen. Und die Möglichkeit, überhaupt erstmal einen Bauplatz zu finden, konfrontiert mit verschiedensten Alternativen, hat uns Kuratoren eigentlich sofort zu Columba geführt. Dass dort eine Komplexität schon vorhanden war, die unserem dialogischen Gedanken nicht nur Rechnung trug, sondern die als Ort eigentlich diesen Gedanken ohne jede Erklärung spürbar werden lässt. Das heißt, wenn Sie Columba betreten, Sie erfahren sofort, man steckt hier in einer 2000-jährigen Geschichte und ist ein kleiner Teil davon. Man erlebt eigentlich Zeit. Und so kam es dazu, dass wir uns für diesen Ort entschieden hatten und durften dann ab 1993 einen Architekturwettbewerb vorbereiten, in dem wir nach Architekten gefahndet haben, die spezifische Lösungen gefunden haben für spezifische Projekte, also nicht nach Museumsarchitekten, und fanden so auch den Weg zu Peter Zumthor sehr früh. Ich glaube, die erste Begegnung fand schon Ende 92 statt, Frühjahr 93 in Hallenstein in der Schweiz. Er hatte damals ein Altenheim in Chur in der Endplanung. Und es war sehr spannend, mit ihm zwei Tage zu verbringen und festzustellen, dass da ein Architekt wirklich ins Detail hineindenkt. Und ich erinnere mich gut an eine frühe Schrift von Peter Zumthor, wo er unter anderem auf das Erdtelefon von Josef Beuys verweist. Sodass wir Kuratoren merkten, ach, da könnte doch sein, dass wir die gleichen Vokabeln nicht nur verwenden, sondern mit den gleichen Vokabeln auch vergleichbare Inhalte meinen. Das war faszinierend. Es kam dann 1996 zum Wettbewerb, ein Architekturwettbewerb, der mit 7 eingeladenen Architekten aus Europa, David Chipperfield war dabei, Ben van Berkel, also einige Architekten, die auch später ihren Namen gemacht haben und die mit hervorragenden Bauten, Annette Gigon und Michael Jörg waren dabei, tolle Arbeit geleistet haben. Ein anonymer Wettbewerb, offen für das Erzbistum, mit 167 Teilnehmern. Und ich sage ganz freimütig, Peter Zumthor war einer der Favoriten für uns, ganz sicher, wenn nicht der Favorit. Es war ein anonymes Verfahren, 3-tägige Preisgerichtssitzung, und er hat dieses Verfahren für sich entschieden. Mit einer Radikalität diesen Gedanken erfüllt, dass man an einem Ort erleben kann, dass Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft eigentlich alles Fiktionen sind. Dass wir weder über die Vergangenheit verfügen, sondern die Vergangenheit ein Ergebnis ist dessen, was wir heute als in unserer heutigen Situation darüber denken, dass wir die Zukunft schon gar nicht voraussagen können, das wissen wir alle. Und dass die Gegenwart, die wir als Gegenwart meinen, in dem Moment, wo wir sie realisieren, schon wieder Vergangenheit ist. Das zeigt, in welcher Bewegung so ein Haus und mit welcher Dynamik es dann unterwegs sein kann. An einem Ort, der dann eben in Zumthors Entwurf das Neue nicht neben das Alte stellt, das Alte sollte alles erhalten werden, sondern das alles erhält und das Neue aus dem Alten hervorwachsen lässt. Also eine Südwand in der Ruine bleibt Südwand im Neubau und.
Das ist ein Bau, wenn man davor steht, da hat man das Gefühl, ja, das Bewusstsein von der historischen Komplexität ist in diesen Bau mit eingegangen. Und wir hatten ja, sagen wir mal, im Kopf, als wir hörten, aha, der Zumthor baut das. Ich hatte so das Kunsthaus Bregenz im Kopf. Ein demokratisches Lichtwunder, ganz aus Glas. Und jetzt steht man vor diesem Bau, der ein bisschen aussieht wie eine Burg.
Es gab lange, lange Debatten. Es gab viel, viel Gegenwind. Die Kölner befürchteten, dass wir die Reste, die dort sind, eben durch den Neubau zerstören würden. Es hat viel, viel Überzeugungsarbeit gebraucht, um Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir eigentlich etwas ganz Dialektisches versuchen, real versuchen, nämlich alles zu bewahren, an dieser Stelle den Eindruck, den Sie in der Innenstadt in Köln ja fast an keiner Stelle mehr haben, dass diese Stadt im Krieg fast völlig zerstört war, also den ruinösen Charakter zu bewahren und gleichzeitig sich mit einem Neubau nicht zu verstecken und klein zu machen, sondern mit großem Bewusstsein zu sagen, wir sind mitten in der Stadt, das Haus steht auf den Schultern des Alten, ist das Faszinierende, Sie betreten Columba und ihr Leben im Grunde genommen 2000 Jahre Geschichte, das atmet das richtig. Und gleichzeitig gibt es kein Detail im Gebäude, wo Zumthor nicht aufgrund von langen Diskussionen über das, was wir wollen und welche Atmosphären da wichtig sein sollen, uns mit Lösungen konfrontiert hat, die unsere Zustimmung auffanden und die sich bis heute, das kann ich jetzt nach 10 Jahren sagen, auch bestens bewähren.
Und Sie kommen in das Haus und spüren beim Betreten, da arbeitet ein Architekt, der vom Handwerk besessen ist. Es herrscht im Haus ein ungewöhnliches Helldunkel, also nicht das demokratische Lichtwunder, sondern ein Helldunkel. Mhm. Es herrscht fast eine sakrale Atmosphäre. Und in diesen auch ja überraschenden Gängen, also sie steigen über durchaus steile Treppen, in diesen überraschenden Gängen finden sie Altes und Neues. Mhm. Und das ist erstaunlich. Man kriegt, wenn man da reingeht, ein kleines Heftchen in die Hand gedrückt. Mhm. Wie Sie schon sagen, es ist nichts beschriftet. Und der erste Reflex ist, man geht einfach mal durch und beim Zurückgehen schaut man nach, was war das? Was habe ich da gesehen? Ist das ein Ideal, dass man der Kunst erstmal begegnet, ohne zu wissen, was es ist? Oder dass die Kunstwerke durch ihre Nachbarschaften, anfangen zu sprechen?
Ich glaube, was wir versucht haben, wenn ich sage, dass wir vom Gegenstand aus gedacht haben, also von den Werken, und die Werke, das heißt für mich vom 1. Jahrhundert setzen wir an, über koptische Textilien, über Goldschmiedekunst des Mittelalters, über Tafelmalerei bis hin zu Videoinstallationen, zur Fotografie. Auch da sich bewusst zu werden, dass das Museale ja keine erstarrte Konvention sein darf, sondern dass jede Zeit, wie ich finde, die Herausforderung wagen muss, das Museum zum legitimen Ort für Kunst zu machen. Das ist es ja nicht per se, sondern ich glaube, das Museum muss zeigen, dass es der wirkliche Ort, Idealort für Kunst sein kann. Also wie wird das Museum zum selbstverständlichen Ort? Wie wird es relevant damit? Und wir haben eigentlich aus den eigenen Erfahrungen von 4 Kuratoren für uns einen Maßstab gesucht, der sich sehr stark an privaten Erfahrungen orientiert. Also im Umgang mit Kunst einerseits und im Aufhalten in Räumen andererseits. Da ist es für mich so, dass das Faszinierende ja erstmal ist, dass das Kunstwerk, wenn es denn ein Kunstwerk ist, die Vermittlungsfunktion ja schon in sich trägt. Denn es ist ja ein Material, da ist ja irgendwas Form geworden, was eine Sinnstruktur hat. Sonst ist es ja kein Kunstwerk. Ich meine, das ist ja das Besondere. Form gleich Inhalt, das habe ich gelernt. Das ist für mich eine der prägnantesten Abhängigkeiten des Kunstwerkes. Und deshalb keine Beschriftungsschildchen. Das heißt ja nicht, dass wir die Information, die die Kunstgeschichte liefern kann, verweigern wollen. Aber ich glaube, wir müssen doch klar sehen, dass es nicht das Ziel des Museums sein kann, seine Besucher zu Kunsthistorikern zu machen, sondern es muss das Ziel des Museums sein, dass es die Neugierde, sich mit Kunst zu beschäftigen, fördert und dass es eine Schule des Sehens wird. Und dass es da erstmal eine Situation schafft, wo eine Offenheit da ist, eine Durchlässigkeit, sich mit Dingen zu beschäftigen, sich anregen zu lassen, sich auch mit komplexen, schwierigen Inhalten teilweise, auch mit traurigen Erfahrungen, die Kunstwerke ja beinhalten können, zu konfrontieren und darin einen Gewinn zu sehen. Die Herausforderung nun für die Architektur war damit natürlich auch gegeben, denn zum einen, wie findet die Verwandlung eines Besuchers statt? Am besten gleich beim Betreten des Gebäudes. Wodurch wird sie bewirkt? Wie erreiche ich beim Besuch eine höhere Durchlässigkeit? Wie erreiche ich, dass man vergisst, ich möchte jetzt einen Zweck erfüllen, ich betrete dieses Haus und nach 1,5 Stunden gehe ich da wieder raus und bin belehrt oder was weiß ich was. Sondern wie erreiche ich, dass man spürt, das macht ja richtig Freude hier, sich aufzuhalten. Dass man sich im Innenhof von Columba, gerade bei so einem schönen Wetter, wie wir das gerade heute in Köln haben, unter den Bäumen, die dort stehen, niederlassen kann, auf einem der bereitstehenden Stühle, in den Schatten oder in die Sonne, wie man möchte. Und vielleicht vergisst, dass man ein Museum betreten wollte, weil man feststellt, dass allein das Sitzen dort im Moment einen so erfüllt und nachdenken lässt über die Situation, über den Ort, über das, was man gemacht hat, machen wird, dass sich alles andere eigentlich auch schon fast erübrigt. Also das war die Verwandlungsfunktion der Architektur. Und das Zweite, Sie haben den Handwerker Peter Zumthal angesprochen, er ist ja auch gelernter Tischler. Das Physische, die physische Qualität. Man muss sich bewusst werden, dass Kunst aus Material besteht und dass Architektur aus Material besteht. So, wo verläuft die Nahtstelle zwischen Architektur und Kunst? Man muss sich bewusst werden, dass ein Museum, gerade wenn es viel alte Kunst hat, vor allen Dingen mit Fragmenten arbeitet, bewusst werden, dass diese Fragmente Spuren haben, der Zerstörung, der Gewalteinwirkung, des Gebrauchs. Wir haben eine wunderbare Werk- und Formensammlung mit Alltagsgegenständen, Designobjekten des 20. Jahrhunderts, des Gebrauchs. Wie sieht die Architektur aus? Welches Material? Welche Sprache spricht sie? Was lässt sie zu? Lässt sie Gebrauch zu? Dass am Ende nicht ein schickes neues Haus dasteht, und die darin ausgestellten Werke nur wie die übrig gebliebenen Reste, die Krümel erscheinen, sondern wie sieht ein Haus aus, bei dem diese Fragmente der Bedeutung wegen, weshalb wir sie bewahren, gefeiert werden. Und zwar nicht durch Beschriftungen und durch lange Texte, sondern durch die Art und Weise, wie man mit diesen Werken im Licht und Dunkel des Gebäudes umgehen kann.
Sie werden ja auch vom Personal richtiggehend begrüßt. Sie lösen eine Karte an der Kasse und kriegen dann beim Eingang das Heftchen in die Hand gedrückt. Und manchmal müssen die Aufsichtskräfte Sie auch darauf aufmerksam machen, dass in den ineinander übergehenden Raumfluchten gelegentlich Ebenenwechsel sind, über die man stolpern kann. Also das Haus hat in gewisser Weise auch seine Tücken. Wenn Sie heute jetzt auf das Haus zugehen, ist das eingerüstet.
Oh ja.
Was ist da passiert? Hat man da einen Fehler gemacht? Ich glaube, es ist die Westfassade,
die Westfassade.
Große, lange Westfassade.
Die Westfassade ist eingepackt, damit wir Kuratoren im Innern des Gebäudes unbehelligt unsere Arbeit machen können. Es ist für uns Beteiligte schon es ist schwer zu ertragen, das sage ich Ihnen ganz offen. Das Haus ist ein schönes Gebäude, es ist so handwerklich gebaut, es hat einen Stein, der dafür entwickelt worden ist, der Columba-Stein. Es hat eine hohe Sensibilität im physischen, sinnlichen. Jetzt ist es eingerüstet. Ein Fehler definitiv. Wenn man ohne Norm baut, und es gibt viele, viele Dinge an Columba, die eben ohne Vorbild entwickelt worden sind für den Ort, dann wird man damit leben müssen, dass es durchaus Details gibt, die sich dann so nicht bewährt haben oder wo sich Dinge entwickelt haben, die keiner vorausgesehen hat. Und bei unseren massiven Wänden, 60 cm dicke Backsteinwände, ohne Trennfuge, weil wir auf der Ruine eben massiv auch aufbauen wollten, ist das Phänomen, dass diese massiven Wände mehr Feuchtigkeit aufnehmen, als sie nach außen hin wieder abgeben wollen. Und dass die Feuchtigkeit, die in den Wänden bei starkem Regenwetter im Grunde genommen gebunden wird, zuweilen lieber den Weg nach innen sucht, also in Räume, in denen es immer eine wunderbare mittlere Feuchte von 55% hat. Das ist ja ein Museum, was eben auch diese Anforderungen durchaus erfüllt. Und jetzt eine Situation eingetreten ist, wo wir, nachdem wir jahrelang schon Untersuchungen betrieben haben, das Haus eingerüstet haben, abgeplant haben, um eben den weiteren Eintritt der Feuchtigkeit zu verhindern, bevor wir dann eine Lösung hoffentlich gefunden haben. Man ist noch mittendrin in den Forschungen, die eben die Wand ertüchtigt, dass sie eben weniger Feuchtigkeit aufnimmt und damit es auch im Gebäude weiterhin trocken bleibt.
Ich würde sagen, wir kommen auf Columba gleich nochmal zu sprechen. Jetzt kurz zwischengefragt zur Person Stefan Kraus. Ich habe notiert, geboren 1960 in Köln, Kunstgeschichte, Germanistik. Es steht auch in der offiziellen Biografie, Sie haben als freier Mitarbeiter beim Kölnischen Kunstverein gearbeitet, also Gegenwartskunst eingesogen. Und 1991 landen Sie beim Jetzt hätte ich fast gesagt, Columba beim Diözesanmuseum. Wie ist das zustande gekommen?
Ach, das ist eine ganz lange Geschichte. Ich hatte 86 einen Werkvertrag in diesem Haus.
Sie haben auch 91 promoviert, ja?
Genau, unmittelbar nach der Promotion schloss ich das gleich an. Ich hatte 86 einen Werkvertrag im Diözesanmuseum, habe mich da mit Paramenten des 20. Jahrhunderts beschäftigt, der klassischen Moderne. Habe meinen Vorgänger aber schon Anfang der 80er Jahre im Schnütgen-Museum kennengelernt, wo ich ein unbezahlter studentischer Volontär war für anderthalb Jahre mit 2 Tagen in der Woche. Es sind also lange Linien, muss ich ganz ehrlich sagen. Das können die jetzt ausführen. Aber eben Zwischenspiel war ganz klar 6 Jahre Kölnischer Kunstverein, also im Ausstellungsbetrieb, Produktionen machen, Bücher machen, das ganze Repertoire kennenlernen, um dann irgendwann zur Uni zurück die Promotion noch nachzuschieben über einen rheinischen Expressionisten, über Walter Oppay. Und dann am Ende eben, ja, ich sag mal, vielleicht mit ein bisschen Glück oder Fügung eben dann doch in dieses junge Team, das damals junge Team des Diözesanmuseums eintreten zu können und ab da dieses ganze Projekt eben mitformen zu dürfen.
Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, ein Büchlein, das, glaube ich, nur möglich war, weil Sie diese Erfahrungen gemacht haben. Früher hätte man möglicherweise gesagt, das ist eine Streitschrift. Formate bestimmen die Inhalte. Im normalen Kunstbetrieb, im sehr gut fließenden, leckeren, schönen Kunstbetrieb der Gegenwart sind es die Formate, die Bedürfnisse des Marktes, die Bedürfnisse einer Ausstellung mit allem, was da dran hängt, die Bedürfnisse der großen Namen, die man dem Publikum unterstellt. Das Publikum will ja immer nur die großen Namen, das sagen uns alle Marketingfachleute. Das ist die Beschreibung der Gegenwart. Korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sage. Ist das, was das Columba macht, dasjenige, was man dagegen setzen muss?
Spezifisch für den Ort Columba, ja. Aber nicht, um eben daraus den Schluss zu ziehen, so muss man es überall machen. Ganz bestimmt nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Es gibt kein Rezept dafür, wie man ein Museum macht. Es gibt kein Rezept dafür, wie man Ausstellungen macht, wie man mit Kunst umgeht. Sondern, ich habe das anfangs gesagt, sie ist kontextabhängig. Und deshalb, glaube ich, ist man gut beraten, das zu tun, was wir gemacht haben. Am Anfang eines solchen Projektes danach zu fragen, wo macht man das? Auf welcher Grundlage macht man das? Mit wem, für wen, mit welchen Möglichkeiten? Das Columba-Projekt ist ein sehr spezifisches Projekt auf diesen Ort bezogen. Und ich habe das eben schon angedeutet. Ich glaube, es ist auch der Weg zu zeigen, dass man sehr ökonomisch ein Museum betreiben kann. Dass durchaus spannend bleiben kann, auch wenn es sich der Eventkultur nicht anschließt und eben nicht spektakuläre Ausstellungen in dem Sinne macht, dass da die großen Namen sind. Die sind auch da zuweilen, aber werden bei uns nicht in keiner Hierarchie zu anderen Namen gewertet. Formate bestimmen die Inhalte. Das ist eigentlich eine ganz einfache Erkenntnis. Das Format, was Sie mir hier gestatten, dass man 45 Minuten ohne Musikunterbrechung einen Gedanken gemeinsam im Dialog entwickeln kann, bestimmt natürlich den Inhalt. Denn es ist etwas anderes, als wenn man in 60 Sekunden möglichst prägnant mit dem Mikro vor der Hand den Inhalt einer ganzen Ausstellung mitteilen soll, an der man 3 Jahre, 4 Jahre gearbeitet hat. Formate bestimmen die Inhalte. Sie haben gesagt Streitschrift. Für mich ist das eigentlich mehr eine Art Besinnungsaufsatz, weil ich mich vor 2 Jahren im Urlaub hingesetzt habe und gedacht habe, ich möchte mir für mich selbst eigentlich mal wieder gewiss werden, warum mache ich das eigentlich? Was mache ich da eigentlich? Und am Ende ist das dabei rausgekommen, Formate bestimmen die Inhalte, also ein bisschen provokant sicher, dann im Untertitel Kunstbetrieb, Kunst und Kunstvermittlung. Denn zuallererst sehe ich mich als Kunstvermittler. Aber wo setzt die denn an? Reden? Schreiben? Natürlich, sicher, das gehört alles dazu. Aber ich behaupte, sie setzt ja viel früher an. Sie setzt da an, wo wir mit der Kunst in Kontakt kommen. Sie setzt im Ateliergespräch an. Sie setzt da an, dass wir fragen, welche Existenzbedingungen gestatten wir Künstler in unserer Gesellschaft? Wo kann denn Kunst überhaupt noch entstehen? Der Künstler ist ja nicht ein Produzent in erster Linie, sondern für mich ist er in erster Linie Fragensteller und Forscher. Und zwar für Dinge, von denen andere möglicherweise noch gar nicht wissen, dass sie wichtig werden könnten, dass sie wichtig sind. Das heißt, er macht das zunächst im eigenen Interesse. Welchen Raum gestatte ich ihm da? Und wie sehr begleite ich als Kunsthistoriker, als Museumsmann, wie sehr begleite ich so ein Tun? Wenn der Raum da ist und der Künstler arbeitet, dann kann ich da stehen, kann zur Seite stehen und das begleiten. Und das kann jahrelang gehen. Wir haben uns entschieden, in künstlerischen Schwerpunkten zu sammeln. Und da gibt es Künstler, mit denen ich mittlerweile seit 35 Jahren immer mal wieder einen Atelierbesuch habe, um zu sehen, was entwickelt sich da? Wie entwickelt sich ein Werk? und dann eben mit den anderen auch zu entscheiden, ob das unter Umständen ein Künstler ist, der für unsere Sammlung in Frage kommen könnte. Also alle diese Fragen sind für mich schon Vermittlungsfragen und die gipfeln natürlich am Ende in der Frage, wie gehe ich mit der Kunst im Haus um? Columba, bewusst nicht Columba Museum, sondern in dieser Offenheit, ein Name, der für mich vom Klang her bis heute fast mehr ein Gefäß als ein Begriff ist. Columba mit einer gewissen Tiefe, mit einem schönen Ausklang, der offen, der öffnet. Wie gehe ich in diesem Haus dann mit der Kunst um? Also wie präsentiere ich etwas? Für meine Begriffe hat jedes Kunstwerk auch eine Aufführungsqualität. Wie ein Theaterstück, wie eine Oper, wie ein Musikstück oder ein Bild, ein Kunstwerk, bildende Kunst, eine Aufführungsqualität. Das heißt, ich glaube schon, dass man sich zu viert darüber einig werden kann, was könnte in einem bestimmten Kontext, in einer bestimmten Situation für dieses Werk die optimale Situation sein, um wahrgenommen zu werden. Ist das Licht von der Seite? Ist das Licht von oben? Ist das ein Raum, der 21 Meter hoch ist oder 11,50 Meter oder 3,20 Meter? Ist das ein Raum, in den ich nur reingehen kann, den ich nicht durchwegen kann? Ich muss also an der gleichen Seite wieder raus. Das sind für mich eigentlich schon die wesentlichen Fragen der Kunstvermittlung. Denn am Ende ist meine Überzeugung, dass ein gut präsentiertes Werk, wenn es sich denn nicht in seinen Inhalten vollständig vermittelt, das tut es sicher nicht, aber in der Lage ist, den Betrachter zu berühren, auf irgendeine Weise zu berühren. Und ich behaupte mal, ohne diese Berührung bleibt alles andere im Grunde genommen unfruchtbar. Ich bin auch nicht der Erste, der das behauptet. Das können Sie bei Alfred Lichtwark nachlesen, dem ersten großen, wichtigen deutschen Museumspädagogen, der das 1902 schon in seiner wunderbaren Schrift beschrieben hat, dass alles Wissen unfruchtbar bleibt, wenn nicht die eigene Erfahrung damit verbunden ist. Und deshalb sehe ich die erste Aufgabe von uns Museumsleuten darin, dem Besucher eine Atmosphäre zu bieten, wo er mit Neugierde und Zeit ausgestattet zu eigenen Erfahrungen kommt, zu primären Erlebnissen.
Ich glaube, Sie gehen auch an einen Punkt zurück, der augenblicklich schnell vergessen wird. Sie verweisen auf die Autonomie eines Kunstwerks, auf das Außerordentliche. Wir sind ja dabei, weiß ich nicht, wir haben eine Theorie oder sowas, wir machen jetzt eine Documenta mit dem oder dem Thema oder sowas und da suchen wir uns die Thesenstücke zusammen, aber dass ein Kunstwerk erstmal für sich etwas Außerordentliches ist, das akzeptieren Sie zuallererst.
Ich habe vorhin davon gesprochen, dass das Museum sich legitimieren muss als der ideale Ort für Kunst oder ich sage mal der selbstverständliche Ort für Kunst. Das tut es für meine Begriffe zuallererst durch seine Freiheit, durch seine Unabhängigkeit. Denn das ist etwas, was die Kunst per se hat. Sie haben von der Autonomie gesprochen. Das haben mir viele Künstler im Künstlergespräch bestätigt. Dieser Moment, wo sie spüren, dass das Werk sich von ihnen ablöst. Und das Werk mehr beinhaltet, als sie selbst eigentlich darüber denken, sprechen, äußern können. Diese Autonomie zu realisieren in ihrer, wie ich das gerne sage, präzisen Ambivalenz des Werkes. Das Werk ist nicht eindimensional, es ist mehrdimensional, es hat eine Ambivalenz. Das ist das Spannende an der Arbeit mit Kunst, dass man diese Ambivalenz immer wieder neu ausloten kann. Das heißt, man geht mit bekannten Dingen um, von denen man viel weiß, und stellt fest, mit einem neuen Ansatz, einem neuen Denken darüber, entdecke ich andere Facetten. Wir machen ja jedes Jahr, wenn Sie so wollen, Themenausstellungen. In diesem Jahr die 10. Ausstellung, die Jubiläumsausstellung, war uns das sehr wichtig, noch ein Thema wieder sehr stark in den Fokus zu rücken, das Individuum. Die Ausstellung heißt Me in a No-Time State, zitiert ein künstlerisches Werk und dann im Untertitel Über das Individuum. Und uns war das sehr wichtig, da noch einmal Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ja Kunst kein Selbstzweck ist, auch im Museum nicht. Und den Umgang mit Kunst nicht kunsthistorisch ein Selbstzweck werden darf, sondern dass dieses Haus vor allen Dingen und zuallererst für den Menschen da ist. Und zwar für den einzelnen Menschen und seine Erfahrungen und Möglichkeiten. Und dann ist ja die Gefahr, dass man sich einem solchen Thema annähert und forscht und sich Gedanken macht und am Ende die Kunst nur dazu benutzt, das, was man schon weiß, zu illustrieren. Und dieser Gefahr, glaube ich, entledigen wir uns alleine durch den Umstand, dass wir vor allen Dingen fast ausschließlich mit der eigenen Sammlung arbeiten sodass wir gezwungen sind, den bereits bekannten Werken unserer Sammlung diese neuen Facetten noch abzuringen. Und Sie glauben gar nicht, wie spannend das sein kann, wenn man mit der eigenen Sammlung arbeitet, die man nicht nur von Fotografien kennt und sich dann als Leihgaben herbeischafft, wie ich das im Kunstverein oft erleben durfte, wenn dann die Kisten ausgepackt werden und man überrascht ist, dass das Werk vielleicht kleiner, größer, anders aussieht, als man gedacht hat. Nein, dass im Umgang mit den Werken der eigenen Sammlung wir tatsächlich das ästhetische Umgehen mit den Werken, was wir ja dem Besucher bieten wollen, an uns selbst immer wieder auch erproben und erleben und uns die Werke zuweilen halt Kontext- und Dialogsituationen empfehlen, auf die wir beim schärfsten Nachdenken nie hätten kommen können.
Es gibt eine bedeutende Leihgabe vom bischöflichen Priesterseminar. Das ist die Madonna mit dem Veilchen von Stefan Lochner, die, das ist mein Eindruck, auch immer am gleichen Platz hängt, möglicherweise aus restauratorischen Gründen. Und
hat einen ganz anderen Grund.
Gut.
Sie müssen sich vorstellen, dass in der Planung mit Peter Zumthor er alle Freiheiten hatte, das Haus zu entwickeln. Es gab keinen einzigen Standort, kein einziges Werk, das einen festen Standort haben sollte. Uns aber doch relativ bald klar war, dass es für einzelne Hauptwerke der Sammlung schon ideale Orte geben könnte. Die Madonna mit dem Veilchen, seit 1854 Leihgabe des erzbischöflichen Priesterseminars, ist ein solches Hauptwerk. Und ich denke, dass der Raum mit Domblick, wo Sie also von Weitem auf die Westfassade des Kölner Doms schauen können, mit Nordlicht, also ein ideales Licht für Tafelmalerei, von der Seite einfallend, ein solch idealer Raum ist für die Madonna mit dem Veilchen. Wir haben uns dann gedacht, es wäre vielleicht wichtig, dass man in einem Haus, das immer wechselnd, jährlich wechselnd den eigenen Bestand in kleinen Teilen zeigt, in einem kleinen Ausschnitt fokussiert, dass es Heimat schaffen könnte für den Besucher, der häufiger kommt, wenn er weiß, es gibt wenige Werke, die ihren festen Platz behalten. Und dazu gehört eben auch dieses Bild. Umso faszinierender ist es dann, dass wir selbst erleben, dass mit jeder Themenstellung, die wir von Jahr zu Jahr wagen, diese Werke, die ihren Ort nicht verlassen, immer wieder präzise Kontexte aufbauen können. Das kann man sich gerade in dieser laufenden Ausstellung über das Individuum wunderbar anschauen, wo dieses Bild von Stefan Lochner, ein Epitaph um 1450 entstanden, vor 1450 entstanden, mit vier kleinen Skulpturen eines Grabmals für einen Dombaumeister von nach 1445 zusammenkommt. Eine Zusammenfügung, die idealer nicht sein könnte.
Darauf wollte ich natürlich auch hinaus. Das Bild hängt an dem Platz, an dem es immer hängt, und man hat das Gefühl, es ist just gerade für die Ausstellung über das Individuum dort hineingesetzt worden, weil das, naja, sagen wir mal, die Spätgotik gerade einen Sprung in das Persönliche macht.
Also da gibt es schon so einige Anker. Und wie ich sagte, das Spannende ist tatsächlich, dass wir unsere Ausstellungen planen von den Werken ausgehend, auch mit diesen Werken, ich sage das ruhig, spielen in einer Weise, das sehr spielerisch auch machen und dass sich bislang in den 10 Jahren immer wieder unglaublich dichte Dialogsituationen ergeben haben, die das machen, was ich für eine gelungene Ausstellung halte, nämlich einen Zwischenraum aufmachen. Also gar nicht so sehr auf sich selbst verweisen, sondern einen Zwischenraum öffnen, in dem der Betrachter sich dann einfinden kann, um mit seinen eigenen Erfahrungen, seiner eigenen Persönlichkeit im Grunde genommen diesen Zwischenraum auch zu füllen.
Und den Freiraum, um so handeln zu können oder zu dürfen, den schafft Ihnen die Kirche.
Ja, das ist eine interessante Erfahrung, die ich jetzt mache, nachdem ich meine Streitschrift, wie Sie das genannt haben, veröffentlicht, die gerade in der zweiten Auflage erschienen ist. Das ist eine Erfahrung, die ich spannend finde, weil uns lange Jahre doch, ich würde mal sagen, so hinter vorgehaltener Hand durchaus auch das Naserümpfen entgegenkam, nach dem Motto, wie soll das wohl werden, was die da in Köln versuchen, mit dem Erzbistum Köln als Träger der zeitgenössischen Kunst die Freiheit einräumen, ob das mal gut geht. Während es heute heißt, naja, der hat gut schreiben, eine solche Schrift zu wagen, um eben der Kunst da wirklich einen Weg zu weisen, der hat gut schreiben, weil der ist ja getragen von der katholischen Kirche in Köln. Weder das eine trifft im Grunde zu noch das andere, sondern ich glaube, dass der Träger eine kleine, feine Institution führt und trägt, die mit den eingesetzten Mitteln sehr gut und sehr gewissenhaft und ich kann das wirklich sagen, nachhaltig wirtschaftet und ein Konzept gefördert hat, das mittlerweile dann überregionale Bekanntheit auch erlangt hat. dass er eine große Bereitschaft hatte, die ihn vielleicht von anderen Trägern auch unterscheidet, nämlich sich überzeugen zu lassen, also einen inhaltlichen Diskurs zu führen über das, was wir da machen. Und ich denke, das kann ich heute sagen, dass er sich mit der Funktion des Museums, gerade auch in seelsorglicher Hinsicht, was es dem Menschen bieten kann, der das Haus betritt, als ein Raum des Nachdenkens, als ein Raum, der zweckfrei ist, der nicht gleich verzweckt ist, der einem da nichts, ich sag mal, hinterhertragen möchte, sondern der einem wirklich die Chance gibt, sich mit Bedürfnissen da einzufinden, die an anderer Stelle vielleicht zu kurz kommen, eben auch spirituellen Bedürfnissen, dass er spürt, dass eine solche Institution, gerade weil sie ganz anders ist als das, was man vielleicht vor 20 Jahren von einem modernen Diözesanmuseum erwartet hätte, dass er gerade deshalb mit dieser Institution ein Museum führt, das unglaublich gut zu ihm passt.
Also, Sie haben das Stichwort Spiritualität genannt. Möglicherweise ist das nicht, dass Sie mich falsch verstehen, aber das Kolumba eine von Kölns kostbarsten Kirchen? Kunstkirchen?
Ja, Sie haben ja den Begriff der Sakralität eben schon gebracht. Die Frage ist ja, wie kommt es dazu, dass man diese Auffassung für sakral hält? Es ist ein schönes Haus, es ist ein Haus, das einem Freiheit gibt, mit hohen Räumen, mit einer vielgestaltigen Erlebnisqualität. Es ist gleichzeitig ein Haus, in dem alles weggelassen ist, was man weglassen kann. Ich glaube, das hat uns die meiste Zeit gebraucht, dass wir wirklich immer wieder entscheiden konnten, komm, das schmeißen wir raus, das braucht es einfach nicht. Also wir reduzieren. Und genauso gehen wir mit der Kunst um, dass man merkt, es sind präzise Situationen, auf die es ankommt. Der Stille, der Kargheit, aber auch der Fülle, das kann ja auch präzise sein. Und ich glaube, dass man in der Summe dieser Atmosphäre am ehesten dann tatsächlich als sakral empfindet, weil man sie vielleicht entfernt noch aus den Kirchen in einem guten Falle kennt. Wobei ich gleich dazu sage, wenn man diesen Maßstab an viele heutige Kirchenräume führt, dann wäre es an mir, da gerne auch mal zu fragen, was es da wirklich braucht und einiges auch auszutragen. Nicht im Sinne eines Bildersturms, sondern eher, denke ich, da an die Birkenfeigen oder an die Informationsstände, die sich da so eingeschlichen haben, die Sie in Kolumba eben definitiv nicht finden werden.
Und wird das Haus von den Besucherströmen, sage ich jetzt mal, angenommen? Beziehungsweise werden Sie von Ihrem Arbeitgeber nicht nach Besucherströmen vermessen?
Nee, das werden wir Gott sei Dank nicht. Gleichzeitig habe ich da tatsächlich leicht zu sagen, weil das Haus hat, ich weiß nicht, sicher viermal so viele Besucher, wie wir je bei der Planung uns erträumt hätten. Aber das ist für mich nicht der Maßstab. Ich habe vorhin von der Berührung gesprochen, die wir dem Besucher ermöglichen wollen. Und das ist ja nun mal nicht messbar. Ich denke, es kommt nicht darauf an, da 300.000 Besucher im Jahr zu haben. Wir haben in der Regel etwa um die 60.000 Besucher. Sondern es kommt weit mehr doch darauf an, dass ich ein Gespür dafür habe, dass die Menschen da etwas erfahren, was sie vielleicht an anderer Stelle nicht erfahren können. Natürlich freut man sich über Besucher. Aber wir haben nicht den Fehler begangen in der Planung, diesen üblichen Marketingweg zu machen, also danach zu fragen, was wird der Besucher denken, welche Zielgruppe haben wir überhaupt, sondern ganz im Gegenteil. Unsere Zielgruppe ist der Mensch von, ich sag mal, 5 Jahren vielleicht, da setzt das an, mit Vorschulkindern hochspannend dieses Haus zu besuchen. Morgen habe ich wieder so eine Führung, auf die ich mich heute schon freue. Gleichzeitig für alte Menschen, also wirklich für jeden da zu sein und deshalb nicht das Ausgestellte verändern zu müssen, in der Gewissheit, dass die Vermittlungssituation, die wir bewusst außerhalb der regulären Öffnungszeit angesiedelt haben, vor 12, nach 17 Uhr, wird bei uns mit maximal 2 Gruppen im Haus gearbeitet, dass diese Vermittlungssituation im Grunde genommen eine Dialogsituation ist zwischen dem Besucher und dem Kurator, der sie führt, oder dem Referenten. Und das muss ein offenes Gespräch sein. Ein wunderbarer Spaziergang durchs Haus, der eben schaut, was da aktuell für 1,5 Stunden Thema sein könnte. Indem man so vorgeht, also von den Werken ausgeht, bei allen Entscheidungen, was ein Haus braucht, was es nicht braucht, das fängt ja mit dem Museumsshop an, den man weglassen kann, dass ein Haus, was eben von den Werken ausgeht, von der Kunst, vom Gegenstand, und das eben nicht eine Zielgruppe definiert, sondern am Ende sein Publikum erreicht, weil es eine Schärfe hat in dem, was es möchte, in dem, wie es mit den Inhalten umgeht. Das ist eigentlich ein umgedrehtes Marketing, das aber, das kann ich nach 10 Jahren sicher sagen, bestens funktioniert. Bis hin zu Kooperationen, die wir ja eingehen, weil wir ja nicht nur der bildenden Kunst einen Raum geben wollen, sondern eben auch der Oper zum Beispiel, dem Schauspiel, der Sprache, der Philosophie, dem Nachdenken mit einem Philosophen im Lesezimmer Raum geben, über ein ganzes Jahr mit einer Reihe von wöchentlichen Veranstaltungen. Also dass ein Haus plötzlich ein Reflexionsraum wird, der eben, weil er eben diese üblichen Marketingspielchen weglässt und nicht weiß, was in den Köpfen der Besucher vorgeht und das auch nicht wissen will, sondern es tatsächlich in der Freiheit des Besuchers lässt, sondern weit eher ein Angebot formuliert, mit dem der Besucher sich, wenn es denn präzise ist, weil es erkennbar ist, dann auch beschäftigen kann, dass ein solches Haus nach 10 Jahren durchaus auch erfolgreich wird.